Willkommen zu Zoomer meets Boomer, dem Podcast, der zeigt, dass uns mehr verbindet, als uns trennt. Mir gegenüber sitzt Michael Trautmann, fast 60 Jahre alt, Unternehmer und New Work-Experte mit jahrzehntelanger Management-Erfahrung. Mein Vater und ein echter Boomer.
Und mir gegenüber sitzt Oskar Trautmann, mein Sohn und ein echter Zoomer, 28 Jahre alt, Digitalstratege und Dozent. Zusammen tauchen wir in die neue Arbeitswelt und die unterschiedlichen Perspektiven aller Generationen ein.
In unseren wöchentlichen Gesprächen suchen wir nach Wegen, wie wir unsere Generationen näher zusammenbringen können. Trotz unserer Unterschiede finden wir oft überraschend viel Gemeinsames. Und wenn wir mal nicht weiter wissen, dann holen wir uns einfach Gäste dazu.
Genau, Oskar. Wir wollen mit Vorurteilen aufräumen und beweisen, dass lebenslanges Lernen und gegenseitiges Mentoring uns alle stärker macht und Brücken schafft.
Lasst uns zusammen lernen, wachsen und Vorurteile in dieser wilden Arbeitswelt überwinden.
Hallo Oskar.
Vater, ich grüße dich.
Wir sitzen zu Folge 49 jetzt schon zusammen von unserem Podcast und wir sitzen nicht alleine. Herzlich willkommen, Steffi. Wie geht's dir?
Schön, dass ich da sein darf erstmal. Vielen Dank.
Wir haben Stefanie Kuhn dabei, die ich schon ganz, ganz lange kenne. Wir waren und ich fühle mich ja immer noch als Teil der Branche, wenn auch als vielleicht im passiven Zustand, aber wir waren lange KollegInnen in Hamburg, haben uns oft gesehen auf Branchenevents, mochten uns irgendwie immer, haben uns geschätzt und du hast ja dich verändert von einer langen Zeit bei Grabarz, jetzt auch schon zu einer etwas längeren Zeit zur großen Serviceplan-Gruppe, zu der Oskar sich ja auch verändert hat. So sitzen jetzt quasi Kolleginnen und Kollegen mir gegenüber.
Genau so.
Und wir haben als Anlass genommen, wir wollen gerne über ein Buch sprechen, das du geschrieben hast, zusammen mit zwei anderen Frauen, Superpower Sustainable Marketing. Vielleicht erzählst du erstmal ein bisschen was über dich nochmal ganz kurz. Wer bist du? Und dann, was ist das Buch? Und dann gucken wir also aus dem generationalen Kontext auf das Thema. Ja?
Ist super. Das okay? So legen wir los. Ja, dann sage ich zwei Sätze zu mir. Stefanie, schon immer begeistert für die Zukunft. Deswegen bin ich zum Glück Markenstrategin geworden und darf Marken bauen. Und mache das seit fast 30 Jahren. Du hast ja gesagt, wir kennen uns schon sehr lange demnach. Und habe eigentlich schon vor 10 Jahren so ein bisschen mit der Geburt unserer ersten Tochter angefangen, mich selber zu beobachten, wie man das als Markenstrategin so macht. Und festgestellt, ich kaufe plötzlich ganz andere Produkte. Plötzlich kaufe ich wie Leder, Naturkosmetik und so ein Kram. Und bin so sozusagen vor 10 Jahren in das Thema Nachhaltigkeit reingerutscht. Und da war dann eigentlich schon für mich klar, auch als Markenstrategin, dieses Thema muss und wird die Zukunft von den Unternehmen bewegen. Und habe mir dann überlegt, mache ich das weiter im bösen Herzen des Kapitalismus oder mache ich das woanders? Und bin dann aber zu dem Schluss gekommen, naja, dieses ist ja auch eine Superpower, Marken bauen zu können. Und jede Woche mit vielen CMOs sich unterhalten zu dürfen. Und das ist eigentlich so mein Antrieb, auch um mein Handprint in die Richtung sozusagen zu bewegen, diese Kraft zu nutzen, um aus der Marke und Markenstrategie heraus, was mein Job ist, tatsächlich nachhaltige Marken zu bauen und die Wirtschaft zu drehen.
Also aus dem System, was du viele Jahre mitgeprägt hast, heraus zu verändern und nicht rausgehen und das System bekämpfen.
Genau, die Frage habe ich mir auch tatsächlich lange gestellt, aber habe mich für Letzteres entschieden,
ganz genau. Wer sind deine beiden Co-Autoren?
Franziska Mozart ist Journalistin, freie Journalistin und demnach auch Autorin. Und die liebe Birgit Berthold-Kremser, CMO in verschiedenen Unternehmen unterwegs, war bei Siemens, war im Fashion-Bereich bei Peek und Cloppenburg. Und wir haben uns bewusst in dieser Dreier-Kombo, ich weiß gar nicht, gewusst, gefunden nicht. Ich glaube, wir wurden zusammengebracht, auch ein bisschen vom Schicksal. Aber fanden das richtig gut, gehen wir sicherlich später auch nochmal drauf ein, weil das eine Kraft ist, diese verschiedenen Perspektiven zu haben. Also Unternehmenssicht, Agentursicht, aber auch die Sicht einer Journalistin, die immer sehr tief gräbt und sehr genau hinguckt.
Sehr unabhängig da auch nochmal drauf schaut.
Absolut, absolut.
Ist mega. Also schon das Cover, Name, auch Sprache. Ihr bedient euch so den Superhero-Analogien. Was hat euch dazu geführt? Warum macht ihr das?
Also als allererstes, wir wollten kein grün-braunes Buch machen, weil wir kommen ja aus dem Marketing und genau das ist so. Nachhaltigkeit muss bunt sein, muss laut sein. Die Party, ich glaube, Luisa Neubauer hat mal auf der OMR gesagt, die Party, die wir schmeißen, muss geiler sein. Und deswegen musste auch unser Cover geiler sein. Und deswegen kommen wir sehr aus diesem Thema bunt, Kraft, Power. Und weil es tatsächlich so ist, dass Marketing, Markenbauen, die Märkte zu prägen und zu bauen, eine Superpower ist.
Ja, voll. Was ich ja so spannend finde, ich war
auf der NEON-Konferenz jetzt letztens in München und hatte da eben auch einen sehr, sehr guten Vortrag gehört über nachhaltiges Marketing, dass tendenziell Verbraucher und Verbraucherinnen nach dem Begriff Nachhaltigkeit erstmal negativ konnotieren und erstmal, also je demetermäßiger ein Produkt aussieht, desto geringer ist die Chance, dass jemand außerhalb des Dunstkreises, also ich glaube, es gibt ja irgendwie 15-20%, die sich aktiv dagegen wehren, als umweltbewusst wahrgenommen zu werden. Dann so 60%, die wahrscheinlich Papa und ich sind, die mitschwimmen, die, wenn sie können, nicht fliegen, aber trotzdem fliegen und da also schon schauen, dass sie mal Bio und Öko kaufen, aber am Ende des Tages trotzdem Fleisch essen und jetzt einfach nicht in diese Öko-Sparte reingehen. Und dann gibt es eben die Leute, die sehr bewusst dann auch genau diese Marken kaufen, die sehr nachhaltig denken, sehr nachhaltig einkaufen, die aber eigentlich quasi nichts gemein haben in ihrem Kaufverhalten mit diesen 80%, die den Großteil der Verbraucher...
60, ne? Die 60, du hast, glaube ich...
Die 20%, die sowieso dagegen sind.
Okay.
Und die, also der Großteil kauft nicht das Wort Nachhaltigkeit, weil das erstmal für die Leute negativ konnotiert ist. Und ich glaube, das ist halt so die unfassbar spannende Diskrepanz, dass der Großteil von uns eigentlich das will, aber wir das irgendwo so tief in uns drin haben, dass wir es nicht machen, obwohl wir es verstehen, obwohl wir wissen, hey, es ist der richtige Weg. Wie seid ihr da rangegangen an diesen Spagat?
Also erstmal genau mit dieser Erkenntnis, weil ich glaube, das ist der größte Marketingfehler der Nachhaltigkeit, dass wir das mit zwei negativen Dingen belegt haben. Ne? Das eine ist Verzicht, Verbot, Verlust, was du gerade sagst. Das poppt überall als erstes auf. Und ich glaube, das zweite ist letztlich auch, Nachhaltigkeit ist irgendwie Regulatorik im Unternehmenskonstrukt sozusagen. Ne? Und da
Auflagenbeschränkung.
Ja, so. Und das ist ja schon genau das Problem. Ne? Wir haben es also quasi geschafft, dieses super wichtige Thema, was unsere Zukunft sichern oder auch eben nicht sichern wird, mit zwei wirklich negativen Assoziationen zu belegen. Und deswegen müssen ja die Marketingleute da rein, weil es genau das ist. Wir brauchen ein komplett neues Narrativ. Und deswegen zurück zu Michaels Frage eben. Eben nicht mehr grün-braun, es geht um bunt, es geht um, was wir gewinnen können, es geht darum, wie viel besser es werden kann und vor allen Dingen glaube ich persönlich den Glauben daran, dass es auch morgen wieder besser sein kann als heute. Und wir haben ja gerade im Moment eher das andere Gefühl, ne? Also dieses, es gibt gar keinen Morgen mehr und wir müssen an allem Alten festhalten. Und genau dieses Narrativ müssen wir drehen und deswegen, weil du es gerade fragtest, Oskar, das war so ein bisschen unser Angang und deswegen auch Superpower und diese Superhero und die Kraft und das Bunte in dem Buch, weil das ja selber auch schon das neue Marketing für Nachhaltigkeit sein muss. Wir müssen bunt und freudvoll und zukunftsfröhlich werden,
glaube
ich.
Nicht dagegen, sondern...
Ja, für etwas Positives.
Für etwas Neues.
Wir haben im Vorgespräch ganz kurz über die St. Gallner Professorin Johanna Goldenhofer gesprochen, die mit dem Jan Pechmann zusammen das 60%-Potenzial, also diese
von ihr kam 60%,
die 60% ansprechen. Und ich weiß nicht, als ich sie das erste Mal gehört habe, sie hat mich echt hart getriggert, so, weil sie auch sagte, ja, die ganzen Argumente bringen alle nichts. Wenn du irgendwo hinschreibst, vegan, dann ist es keiner und du musst es anders bezeichnen, du musst über das Positive kommen, es darf nicht mehr kosten. Also wo ich dachte, boah, aber es ist doch eigentlich so, wenn man es gut macht, so ein cooles Thema.
Aber du bist halt auch einer, der getriggert wird von du möchtest es gut machen.
Ja, klar, ich gehöre zu der Kleinen, ich bin nicht die 60%, sondern ich bin anders. Ich bin im Verhalten häufig die 60%, aber habe ich auch kurz vorher erzählt und du weißt ja auch, oder ihr wisst es beide, ich habe vor 31 Jahren über das Thema Ökomarketing promoviert und bin hart gefrustet gewesen, wie wenig Leute das interessiert haben. Das hat sich irgendwie 300 Mal verkauft. Man kann es heute noch, man könnte es heute noch bei Amazon als gebraucht kaufen, aber es hat keine Sau interessiert. Ich war, glaube ich, der Zweite in Deutschland, der dazu promoviert hat. Lass uns doch mal vielleicht den Einstieg finden, nicht über die konkreten Inhalte, die kannst du immer schön einbauen, aber über dieses Generationenthema. Und ich würde gern anfangen mit dem Tristan Hawks, der so in diese Generationendiskussion so reingebracht, er sagt, also die unterschiedlichen Generationen, der ist ähnlich kritisch mit dem Generationenkonzept, wie wir es auch sind, weil er sagt, es ist eigentlich eine Erfindung und immer die große Generation, die so die Gesellschaft trägt, sagt immer, die danach kommen, sind faul und dumm, und das seit den alten Griechen. Das wissen wir alle, dass es nicht so ist. Aber der sagt so, jede Generation hat Themen mit sich gebracht. Na, fangen wir mal mit den Boomern an. Die Boomer, das ist dieses Aufstiegsversprechen oder dieses Aufbauversprechen nach dem Krieg. Uns soll es mal besser gehen, unseren Kindern soll es noch besser gehen. Die Generation X war die Konsumgesellschaft. Da habe ich knapp dran vorbeigeschrammt, aber natürlich bin ich da genau eigentlich reingeboren. Wir gönnen uns mal was, jetzt gönnen wir uns was. Dann kam die Y mit dem Thema, oh Gott, was ist eigentlich der Sinn des Lebens, Purpose. Und die Generation Z, die dann angefangen hat mit den Friday for Future und dann mit der letzten Generation sich überall ranzukleben. Die haben dann Weltrettung geschrien. Und was Alpha und Beta, die jetzt gerade startet, Beta 25er, wissen wir noch nicht so richtig. Falsch ist natürlich zu sagen, alle in diesen Generationen sind nur für dieses Thema, denn wir haben in deiner Generation Leute, die bling-bling-mäßig ihre First-Flüge in der Lufthansa posten, auf LinkedIn ihren Porsche zeigen. Dann haben wir welche, die Beamte werden wollen, Leute, die gar nicht arbeiten. Wir haben immer alles in jeder Generation.
Aber wenn man in die Statistiken schaut, dann merkt man schon, dass das Thema einfach deutlich relevanter ist. Wenn man als Marke bei der Gen Z flächendeckend auftauchen möchte, dann muss man schon irgendeine Form einer Nachhaltigkeitsstrategie auch kommunizieren. Man fällt trotzdem in das gleiche Muster. Ich persönlich bin als Bio-Dinkel-Vollkorn-Keks-Kind groß geworden. Das heißt, ich bin immer Fan von Ernie und Bert Dinkelkeksen und kaufe gerne möglichst gesund, weil das für mich auch so Kindheitserinnerungen sind. Aber ja, ich merk's schon auch, dass da eine gewaltige Diskrepanz oft im generationalen Diskurs stattfindet. Und ja, also ich glaube, die Frage, die ich mir stellen würde, weil genau dieser Vortrag von Professorin Gollenhöfer hat mich eben auch echt nicht getriggert, aber mich so erwischt, wo ich dachte, ja, die hatte ja dieses Beispiel von den Magnum-Eis, die eben erst so als ganz vegan beworben wurden und jetzt eben nur über den Geschmack und alles. Und ist das auch euer Tipp, dass man die Richtung als Marke gehen sollte, dass man eher einfach über positive Kommunikation ein Produkt nochmal neu bewertet und das eher mitschwimmt, das Nachhaltige? Oder was sind eure Erkenntnisse jetzt auch so aus eurer Forschung und dem Schreibprozess, die ihr so, und bei dir natürlich vor allem aus der Arbeit, die da ins Buch geflossen sind?
Ich überlege gerade, wo ich anfange, weil ihr hattet so drei Aspekte. Generation und dann diese Geschichte mit dem Buch und mit den Jungen, oder genau, ist das auch unser Ding? Also ich fange mal hinten an. Ja, wir haben auch dieses Kapitel Change the Narrative. Und das geht total mit dem einher, was auch da im 60%-Potenzial steht. Ne? Also dieses Thema, diese Verzicht, Verlust, Verbot weglassen. Wir haben einige Beispiele mit drin gebracht. Ich habe ja selber in meiner Zeit bei Grabatz auch das ganze Thema Burger King und Make it Plant-Based Einführung bei Burger King gemacht und strategisch begleitet und kann das auch aus dieser ganzen Zeit und allen Marktforschungen über 10 Jahre nur bestätigen. Wir haben ja nicht geschrieben, kauft ihr jetzt mal irgendwie einen grünen Whopper, um irgendwie die Welt ein bisschen besser zu machen. Sondern im Prinzip haben wir gedacht, make it plant-based und es schmeckt genauso geil.
Ja.
Und es hat genauso funktioniert. Ja. Ne? Und wir haben damals auch Marktforschung gemacht, nennen wir das plant-based, nennen wir es grün, nennen wir es irgendwie vegetarisch. Und irgendwie musste auch plant-based, war dann irgendwie cooler. Und dann
ja, weil es auch ein neuer Begriff war. Ne?
Genau.
Also
echt,
ja.
Und ich muss heute so lachen, weil von welcher Marke habe ich es denn letzte Woche gelesen, die jetzt auch sagten, wir nennen es jetzt mal plant-based, aber irgendwie so eine ganz konservative. Egal. Mhm. Also total. Es geht wirklich darum, dass das genau so zu erzählen und vor allen Dingen so diesen persönlichen Benefits. Also neben es schmeckt lecker, kann es genauso gut sein, es ist halt gesünder für mich, ne? Oder es ist so convenient, es macht irgendwie total Bock. Und dann ist die Nachhaltigkeit sowas, was auch noch mitschwingt. Du hast es eben mal angesprochen, ich selber rede auch fast gar nicht mehr über das Wort. Ich sage ganz oft Zukunftsfähigkeit, merke ich so selber, wenn ich mich beobachte. Mhm. Weil ich genau aus dieser Negativassoziation, die will ich gar nicht erst aufrufen, ne? So.
Ja.
Die zweite Frage, die du ja eben noch so einleitend hattest, ist dieses Thema Generation und das vielleicht auch die Ergänzung. Deswegen, das war uns so wichtig im Buch. Also einerseits diese Narrativgeschichte zu erzählen, aber wir wollten bewusst mehr machen. Und das mehr ist, dass wir zum einen, ja, kann ich gleich nochmal erzählen, dass wir wirklich das alte Marketing-Mix-Modell aus den 60ern mit zwei Unis oder auf Basis eines Modells von zwei Unis abgedatet haben, weil wir gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass wir irgendwie die Märkte von morgen bauen, aber noch mit KPIs und Modellen aus den 60ern arbeiten. Das ist das eine. Und das andere, was wir aber mehr machen wollten, das bringt mich zu dieser Generationsfrage, ist, wir wollten bewusst was auch für die Lehre schaffen. Weil wir merken, dass die älteren CMOs oder die jetzt natürlich auch irgendwie in den 40ern, 50ern sind irgendwie, da irgendwas komplett umzustellen, ist auch was anderes, als wo wir eben bei den Jungen, die jetzt gerade Marketing studieren, die eine totale Sehnsucht danach haben, ne?
Ja.
Und die sich auch in Teilen, ich glaube, du hast es eben gestriffen, Oskar, die sich auch total schwer tun, überhaupt ins Marketing zu gehen. Und wir müssen ja auch gute Talente finden.
Absolut.
Die, weil sie irgendwie sagen, ich bin dann irgendwie, das war ja auch mein Thema, mein persönliches, ich bin irgendwie im Auge des Kapitalismus und kann ich das eigentlich noch damit vereinbaren, dass ich gerade irgendwie zwei Kinder zu Hause habe, denen ich eigentlich eine gute Welt hinterlassen will. Und das war unser Anspruch, also deswegen auch mit den Unis was zusammen zu machen, Und mit dem Marketing-Mix-Modell-Update und was wir noch an weiteren, das heißt ja das 4x4 Superpower-Modell, also wir haben 4 Ebenen, die wir da noch angebaut haben, wirklich was zu haben, mit dem wir auch heute in die Unis gehen können. Wo wir sagen können, hier hast du ein Handwerkszeug und damit ist Marketing gar nicht mehr böse, sondern Marketing ist vielleicht eine Force for Good.
Ja, das liebe ich. Also wir sind auch ein wissenschaftlich getriebener Podcast, deswegen bin ich auch so froh, dass du hier genau mit diesem Ansatz bist, weil ich habe mich selber da nicht im Studium wiedergefunden in ganz vielen klassischen Marketingmechanismen und war ja auch, bin vorsichtig daran gegangen, jetzt auch in reines Marketingunternehmen zu gehen aus der Tech-Industrie ja eher oder aus der Beratung und finde es aber eben das auch so spannend zu sehen, dass also auf der einen Seite wir ja auch ein unternehmerisch getriebenes oder familiengeführtes Unternehmen sind, wo sowas einen Platz bekommt und ja auch jetzt in den nachfolgenden Generationen, auch bei den Freunden von mir, die jetzt die Unternehmensnachfolge angetreten haben, da ist das eins der Hauptthemen und dann ist Marketing eigentlich der erste Kanal, um es in die Kommunikation und in die Breite zu bringen. Deswegen macht mich das einfach sehr, sehr glücklich, dass ihr das Thema so breit nochmal neu gedacht habt und so wissenschaftlich fundiert. Es hat einfach gefehlt. Deswegen auch nur da einfach kurz Danke.
Ja, und vielleicht, du wolltest gerade was sagen? Oder?
Nee, mach du mal erst.
Ich wollte nur einen Kommentar dazu sagen, weil was ich so toll fand, ich bin über dieses Modell tatsächlich auch im Marketing St. Gallen Review gestolpert. Und was das Modell nämlich macht, und so simpel ist es am Ende, was die beiden, also das Hochschule München und mit der Fachhochschule Nürnberg, mit denen wir da zusammengearbeitet haben, die haben quasi gesagt, Marketing bisher ist ja immer nur Verkaufe.
Ja.
Aber es gibt ja in der Zukunft eine zweite Sache, es ist nämlich nicht nur die Kauf-, sondern auch die Nutzungsphase.
Ja.
Und das heißt, es hat plötzlich mal beide Sachen sozusagen mit einbezogen. Und dann kommst du auch ins Recycling sozusagen, weil Nutzung ist dann auch End of Life sozusagen. Und wie kann ich in diesem Kreislauf denken? Ja. Und das Zweite ist, es hat in der Querverbindung eigentlich das ganze Thema Ressourcenkonsistenz, Suffizienz, Effizienz einbezogen. Also wie können wir mit diesen Themen umgehen? Und weil du gerade sagst, netterweise danke und dass ihr das so gesehen habt. Ich fand, als ich dieses Modell gesehen habe, dachte ich, wie frappierend, dass da eigentlich noch keiner, das klingt jetzt so blöd, nicht drüber nachgedacht hat. Mhm. Aber in den klassischen 4Ps hast du das so eigentlich nicht abgebildet gehabt bisher. Ne?
Ich finde es ganz schön, dass ihr das als Ausgangspunkt genommen habt, aber dann eben es erweitert habt. Und ich bin das erste Mal hängen geblieben an den 4 Prints, also dem Footprint, dem Handprint, dem Brainprint und dem Heartprint. Vielleicht erklärst du das mal kurz, weil ich das sehr, sehr schönen Zugang finde.
Ja, das ist eigentlich die Wirkung des Marketings sozusagen. Ne? Also ich denke, Handprint und Footprint ist mehr oder minder bekannt. Also klar, Fußabdruck im Sinne von CO2, wie kann ich das minimieren? Oder die Schadwirkung minimieren, das ist ja nicht immer nur CO2, im Gegenteil. Wir haben ja sehr viel mehr planetare Grenzen, die wir beschädigen können. Das Zweite ist im Handprint, was tue ich wirklich den ganzen Tag? Also wo setze ich meine Energie rein, dass ich vielleicht 8 Stunden am Tag auch eine Force for Good bin, was auch für mich persönlich so ein Treiber ist, weil ich irgendwie finde, wir haben keine Zeit mehr, irgendwie unsere Talente für was anderes zu verschwenden.
Ja.
Und dann haben wir noch den Brainprint tatsächlich mit dazu genommen, auch im Sinne von, wie kann denn Marke und Hardprint, wie kann Marketing es denn tatsächlich schaffen, die Köpfe und die Herzen der Menschen zu bewegen? Und Köpfe hat natürlich so ein Überzeugungsthema, aber Hardprint heißt auch ich werde sozusagen, wie ich Fan von einer Marke werde, schaffe ich es darüber auch ein wirklicher Überzeugungstäterin oder Überzeugungstäter aus meiner inneren Überzeugung zu werden und wirklich zu sagen, ich möchte mich für dieses Thema einsetzen oder bin sogar bereit, mein Verhalten zu verändern.
Also es gibt ja so auch schon einige ikonische Werbespots aus der Zeit, wo wir noch nicht so viel drüber nachgedacht haben, so ein Mercedes-Spot, wo dann mal jemand in einem Mercedes-Spot das Fahrrad aus der Garage nimmt, also wo man auch so sagt, man kann ein tolles Auto fahren, aber vielleicht lässt man es auch mal stehen. Ne? Also so erste Ansätze, die dann auch funktioniert haben, die gab es immer, aber glaubst du, dass man mit dem Zugang einfach Kommunikation auch nachhaltig verändert? Oder habt ihr auch schon Beispiele, wo ihr es eingesetzt habt?
Ich wollte gerade sagen, also wir haben einige Beispiele. Burger King hatte ich eben gesagt, mein allerliebstes Beispiel ist wirklich der Super Bowl-Spot von Oatly 2021. Da hat sich ja Tony Peterson als CEO, ne, Super Bowl, größtes Werbeevent der Welt, Millionen Menschen gucken irgendwie zu. Und der hat eigentlich nichts anderes gemacht, außer sich 30 Sekunden in Haferfeld zu setzen und auf dem Keyboard Wow No Cow zu singen. Und ich finde, ne, das ist so simpel und es erklärt mir nicht, dass Hafermilch besser ist und warum es besser ist und auch nochmal hier eine Begründung, sondern ich würde behaupten, dass ohne Oatly wir heute gar kein Allgemeinwissen hätten, dass Hafermilch vielleicht die für den Planeten bessere Alternative als Kuhmilch ist. mehr muss ich ja vielleicht erstmal gar nicht wissen, um über mein eigenes Verhalten nachzudenken.
Ja.
Und ich finde das immer, und es gab ja auch noch Chipotle früher, ne, mit der Scarecrow und so, es gab ja viele schöne kommunikative Beispiele, Tony's Schokolonis, aber ich liebe diesen Super Bowl Spot, weil der gar nicht viel von mir will und weil der so simpel ist und weil der mir aber genau das erzählt. Der ändert eigentlich ein Narrativ. Er sagt eigentlich, ich muss mal kurz drüber nachdenken, ob Hafer mich nicht besser ist als Kuchen.
Ja, und Oatly ja sowieso auch im Packaging und allem eher über so eine humoristische Art und es einfach anders zu machen als der Status Quo, der dann nun mal Kuhmilch ist, dafür dann auch sich sehr teuer bezahlen lässt, keine Frage, aber einfach überhaupt nicht diesen klassischen, weil wenn du hier eine Alpro Hafermilch oder sowas, also so die klassischen dann vielleicht aus dem Demeter-Markt oder von Dance siehst, also unsexier kann das im Kühlschrank nicht aussehen und Oatly hat halt immer diesen Appeal, wo du denkst, ja geil, nehme ich es halt mal.
Nein, also Alpro und Co. kann ja für die Hardcore-Ökos wunderbar sein, also die das ja auch genau wollen. Ja,
absolut, deswegen ist es ja so toll.
Die 60% erwischen wir, glaube ich, eben anders, genau. Ja,
ja, absolut.
Und deswegen finde ich schon, nochmal Reminiszenz an deine 31 Jahre, ich finde schon, da hat sich viel getan. Ne?
Ja.
Und wenn du, wir haben in unserem Change the Narrative-Kapitel auch mal das gesagt, also diese grünen Narrative haben sich ja immer natürlich mit dem Zeitgeist verändert. Ne? Und natürlich waren die grünen Narrative, ich sag mal in den 70ern, 80ern mit Birkenstock und Co., waren natürlich ganz andere als in der Sekunde, wo wir angefangen haben, mit unseren Kindern Fridays for Future 2019 auf die Straße zu gehen und plötzlich irgendwie das Ganze bunt und fröhlich zu machen. Und dann hast du Oatly da, dann hast du Tony's Chocolonis da, dann hast du in Amerika Liquid Death. Also es gibt ja genug Beispiele, wo Marken einfach, Chipotle habe ich eben gesagt, mit ganz viel Spaß irgendwie diese Geschichte erzählen. Und ich glaube, das ist so wichtig, ich habe das mal in meinem TED-Talk vor Jahren gesagt, dieses nicht mehr, also Dinge voraussetzen, nicht permanent Menschen erziehen wollen und erklären wollen. Ne? Das ist, was die alten Biomarken ja immer ganz viel gemacht haben, dass wir eben auch das Demeter-eske irgendwie nicht mehr haben. Oder wie man sich vielleicht dann so eine Hafermilch-Werbung von Alpro vorstellt. Sondern, dass man eben wirklich sagt, nee, wir haben die Welt da draußen ist aufgeklärt, der Mensch draußen ist aufgeklärt und wir setzen auch ein bisschen was voraus und dann können wir das in den Mainstream bringen, weil wir begeistern, weil wir es irgendwie mit Humor machen, weil wir es leicht machen, weil wir es auch irgendwie geil machen. Also es muss halt geiler sein, eine Oatly zu trinken oder eine andere Hafermilch als eine Kuhmilch.
Ja, und also in der Abstraktion, weil ich meine, für Consumer Products ist es ja immer das eine, aber ich meine, ich merke es ja auch im Alltag, ich bin ja auch extra zu Serviceplan gegangen, weil ich gerne mit kleineren Unternehmen arbeiten wollte. Wir haben ja jetzt viele Familienunternehmen, wo dann doch auch viel noch anders läuft als jetzt so im Consumer-Bereich. Aber was sind eigentlich so deine Hacks, um das Thema dann vielleicht auch einem CMO greifbar zu machen, der oder die in den letzten 40 Jahren einfach ganz, ganz anders das Thema gesehen hat?
Ja, ich glaube, der größte Hack, und das muss wahrscheinlich Michael uns beiden dann bestätigen, der sich seit so vielen Jahren auch auf Kundenseite damit bestätigt. Ich glaube, es hat im Marketing bisher nicht eingeschlagen, weil es das Dilemma zwischen Nachhaltigkeit und Wachstum gibt.
Ja.
Und der CMO ist für Wachstum verantwortlich. So, und gerade in den Zeiten, in denen wir leben, wenn das Ding nicht verkauft oder ich das nicht irgendwas, was ich verkaufen möchte, die Autos nicht auf die Straße gehe, dann wird irgendwann der CEO zum CMO laufen und wird sagen, sorg dafür, dass wir diese Autos verticken. Und das ist seine Aufgabe erstmal in der ersten Sekunde, ne? Jetzt für Wachstum zu schaffen und für Abverkauf zu schaffen. Und deswegen ist unser Hack eigentlich, als erstes zu sagen, das ist kein Widerspruch mehr, sondern du kriegst Marketing und Wachstum hin.
Ja.
Aber du musst es natürlich anders denken und deswegen, und vor allen Dingen, das sehen ja auch die ersten Zahlen, man sagt ja heute durchschnittlich, siehst du, dass Unternehmen, die Nachhaltigkeit wirklich ins Geschäftsmodell integriert haben, auch eine deutlich höhere Rendite haben und langfristiger besser aufgestellt sind. Aber für den CMO, der erstmal sehr kurzfristig taktisch oft agieren muss, der kurzfristige Ziele erreichen muss, neben der Langfristigkeit, ist es für uns eigentlich, guck dir den ganzen Marketingmix an und mach dir auch diesen ganzen Marketingmix zunutze, wie du wieder, wir haben eben über Kauf- und Nutzungsphase gesprochen, wie du über neue Services nachdenken kannst, wie du aus Nutzungsphasen neue Umsätze generieren kannst, dann kommst du zu ganz anderen vielleicht Licensing- und Nutzungsmodellen. Also es geht letztendlich darum, nicht mehr nur in dem Stück Abverkauf zu denken, sondern es geht darum, wie kannst du über eine Kauf-, eine Nutzungs- und auch eine Recycle-Phase wieder ganz andere Wertschöpfung generieren. So.
Ich würde gerne mal auf eine Branche kurz kommen, die für mich sehr fatal in falsche Richtung sich über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte entwickelt, ist für mich das Thema Fashion. Fast Fashion. Wir haben mal einen jungen Mann bei uns in dem anderen Podcast gehabt, der eine ganz tolle Marke, die sehr stark so in Basics arbeitet und wo er sagt, okay, unsere Dinger, die sollen 50 Mal so lange halten oder 50 Mal so lange gewaschen werden können. Und der hat mir eine Zahl genannt, 100 Milliarden Kleidungsstücke werden jedes Jahr produziert. Schätzt mal, wie viel davon im ersten Jahr weggeschmissen werden?
80%.
Ja, auch gesagt. So. Und wenn man sich das anguckt, ne, und dann frage ich mich, warum gibt es nur ein Patagonia? Eine Marke, die aktiv sagt, wir machen keinen Black Friday. Wenn dein Produkt so aussieht, alte, zerschroddelte, dann benutzt es weiter. Wir nähen es dir gern, wenn der Knopf abfällt.
Ja, voll. Also meine Angelhose von Patagonia, meine Frau hat mich gefragt, warum ich mir so eine teure Angelhose, die kommen ja eigentlich aus dem Fliegenfischen, Patagonia. Hm. Aber meine Jungs und ich, alle unsere Ausrüstung sind nur von Patagonia, weil wir wissen, da können wir noch unseren Enkeln abgeben. Wie geil ist dieses Branding? Und niemand weiß auch, dass Patagonia aus dem Angeln kommt, weil das ja vielleicht auch für manche dann komisch ist. Also tragen ja auch alle Ökos, die zum Teil vielleicht auch Angeln jetzt scheiße finden, was auch fair wäre. Mhm. Aber die Marke schafft halt über dieses Nachhaltigkeit- und Kreislaufwirtschaftssystem so viele Fans, sowohl im Angelsport, sowohl im Mountainsport, als auch Menschen, die einfach gerne langfristig ihre Klamotten behalten. Ich frage mich aber auch jeden Tag, wieso ist das die einzige Marke, die ich kenne? Also es gibt schon auch andere Marken, die Sachen zurücknehmen und ihren Knopf wieder annähen. Und also die kommunizieren es vielleicht nicht so hoch, die sind aber auch dann immer eher im hochpreisigen Segment. Oder du kaufst es halt irgendwie bei einer ganz kleinen Näherei irgendwo in Schottland, wo sie es noch auf der Insel alles handgestrickt mit den eigenen Wollgarnen der Schafe machen. Gibt ja auch alles. Aber das ist halt ultra nischig. So, und da, die können sich kein Brandbuilding leisten. Aber kennst du da irgendeinen anderen Case, irgendeine Marke, die sich im Fashion-Bereich transformieren konnte?
Ja, also ich finde Marco Polo, sieht man, ne? Ja, die haben sich ja sehr konsequent umgestellt. Die gehen ja auch ganz klar in das Thema zirkuläres Design rein.
Stimmt.
Machen das auch immer konsequenter. Wir haben auch im Buch Karl Lagerfeld mit drin, das weiß man gar nicht so. Die haben aber auch relativ viel gemacht. Das wäre jetzt ehrlich gesagt meine liebe Co-Autorin Birgit hier die richtigste, weil die so lange in der Fashion gearbeitet hat.
Krass.
Also wir sehen, es geht auf dem Weg und die ersten Marken machen das, aber natürlich habt ihr recht. Also es ist natürlich eine, wie du eben sagtest, Michael, eine Branche, die sehr weit auf der einen Seite ist und die man sehr weit auf die andere Seite sozusagen holen muss. Und vor allen Dingen im Mainstream, weil natürlich Mode immer mit Fashion, neu, ich style mich irgendwie zu tun hat.
Aber wenn wir jetzt nach Simmels Modetheorie gehen, ist ja auch Mode zirkulär, so wie ja eigentlich jeder Trend und jeder Zustand. Also wenn man sich ein paar schöne Basics kauft aus verschiedenen Äras, wird man die nächsten 50, 100 Jahre gut angezogen sein. Ne? Also auch da muss man sich, glaube ich, aktiv als Konsument hinterfragen, wenn 15% der globalen Emissionen, also dazu muss man schon angehalten werden, aber ich glaube, dass da Brandbuilding echt einen riesen Impact drauf haben kann, das dann auch cool zu machen, dass man diese Marken trägt.
Ich hoffe mal. Und ich finde aber einen wichtigen Punkt, den wir ja immer nicht so gerne sagen im Marketing, aber natürlich steckt weniger kaufen, ist schon auch ein Teil des nachhaltigen Marketings. Ne? Also es geht nicht so. Und wenn ich dann aber sage, das habe ich eben Marco Polo gesagt, deswegen sage ich das jetzt als Beispiel, die Leute sollen nicht viermal im Jahr von mir ein T-Shirt kaufen, sondern noch zweimal als Bild, dann gibt es aber vielleicht andere Möglichkeiten, wie ich trotzdem noch in der Zeit...
Vielleicht darf das doppelt so teuer sein.
A, darf es doppelt so teuer sein. B, kann ich vielleicht andere Services anbieten, ob es dann der Näh-Service oder der Reparierservice ist oder irgendwelche Dinge, die dann auch wiederum das Thema ergänzen. Aber die Denke muss natürlich auch in die Richtung gehen, dass es auch um eine gewisse... Ich habe eben Ressourcensuffizienz gesagt. Also wir müssen auch gucken, dass wir weniger verbrauchen.
Ja, voll. Ja. Lass uns mal das Thema Ressourcen ruhig mal angehen. Da gibt es ja ein Konzept, was ich sehr überzeugend finde, ist Cradle to Cradle. Also man wirklich sagt, Produktgestaltung und Einsatz von Ressourcen so zu machen, dass man die Dinge, die man nutzt, von der Wurzel wieder zur Wurzel zurückführt. Das heißt, möglichst alles wieder in seine Grundbestandteile zerlegt und somit eigentlich dann ein bis hin zu einem positiven Footprint man machen kann. Ist das ein Thema, von dem du glaubst, dass es eine große Bedeutung innerhalb eures Rahmens bekommen kann, muss?
Ist das voll. Es ist der wichtigste KPI unterm Product P. Mhm. Also sozusagen den Prozentsatz deiner Produkte, die modular designt sind, sozusagen als Marketeer in dem Fall konsequent zu erhöhen. Mhm. Und deswegen danke für die Frage. Ich glaube, was eben so wichtig ist, dass auch, und das war für uns auch wichtig für den Marketingmenschen, dass der sich nicht nur als der Werbemensch versteht mit dem Promotion P, sondern, und das ist nicht in allen Unternehmen einfach, aber sich wieder aktiv einmischt in Produktpolitik, in Vertriebspolitik und in Preispolitik, um mal die einfachen vier Ps zu nennen. Und die kannst du alle entwickeln Und beim Product P geht es genau darum. Also es geht um moduläres, recycelbares Design und damit letztendlich die Kreislaufwirtschaft zu unterstützen, klar, und zu denken.
Vor den vier Ps, den klassischen vier Ps ist ja mein Lieblings-P, das P-Purpose. Und das haben wir ja als Branche nur auch ein Jahrzehnt versucht, unseren Kunden umzuhängen. Ich glaube ja nach wie vor, dass Purpose der Treiber überhaupt auch für ein nachhaltiges Marketing ist. Spielt auch bei euch eine Rolle, ne? Aber genau. Ihr habt ihn auch nicht als singuläres, sondern auch im Sinne von 4x4 auch aufgefächert. Erzähl doch mal dazu was.
Genau, wir haben Purpose hoch 4 dabei. Also vielleicht im Prinzip, um das mal ganz einfach zu sagen, wir haben ja gesagt, die Wirtschaft muss sich wieder in Verhältnis zu Natur und Gesellschaft setzen. Und deswegen muss ich auch mich als Unternehmen wieder fragen, wo sind meine Talente, mit denen ich der Gesellschaft sozusagen in irgendeiner Form auch ein Problem lösen kann. Und in dem Kontext ist das für uns auch der Purpose. Also der Purpose ist da, wo meine Talente auf ein Bedürfnis in der Welt, der Gesellschaft und oder der Natur treffen.
So Ikigai-mäßig fast so.
Ikigai-mäßig, beziehungsweise eigentlich kommt es ja sehr auch Oxford English, ne, und Cambridge, die kommen ja sehr im Britischen daraus, dass sie so eigentlich Purpose definieren. Mhm. Und nicht so sehr, wie wir Deutschen das oft übermischen und Vision und so, sondern ganz klar sagen, es gibt ein Bedürfnis und ich kann das unternehmerisch lösen. Und da, wo ich das unternehmerisch lösen kann, da liegt mein Purpose. Heute weiß ich auch manchmal gar nicht, ob ich es nicht eigentlich Impact nennen würde, aber wurscht. Wir haben es auf jeden Fall Purpose so viel genannt und haben genau das gesagt. Es gibt vier Ebenen. Es gibt meinen eigenen Purpose. Da bin ich jetzt erstmal als CMO gefragt, mich selbst wieder zu reflektieren und zu sagen, ne, welche Rolle möchte ich denn einnehmen und wie kann ich das über das Marketing tun? Dieses Purpose kann ich dann natürlich auch mit meinem Team. Das war sozusagen die zweite Ebene. Und dann gibt es noch die dritte Ebene des Unternehmens. Die kann man ja sozusagen da drüber legen. Und dann gibt es die vierten, also deswegen haben wir dieses Me-Purpose, My-Purpose, We-Purpose und Unternehmens-Purpose, dass du genau diese vier Ebenen legen kannst. Und das haben wir auch ganz zentral beim Marketeer gesehen. Also es fängt mit dir an, in die eigene Reflexion zu gehen, zu sagen, welchen Beitrag möchte ich leisten mit dem, da bist du wieder beim Handprint, was ich jeden Tag tue, wie kann ich das in diesem Unternehmen tun, wie kann ich es mit meinem Team tun, wie kann ich das als Abteilung tun? Und da glauben wir eben, der Marketeer ist nicht nur der Werbeflächenausmaler, sondern er ist derjenige, der auch wieder die Märkte von morgen gestalten kann, mit Produkt, mit Preis, mit Distribution. Und wie kann ich das wiederum in das Verhältnis oder den Beitrag dazu zum ganzen Unternehmen leisten, das dann sozusagen den Purpose in der Gesellschaft addiert oder reinbringt. Also für uns war das wichtig. Mhm. Am Ende geht es aber darum, Reflexion, sich klar werden, ich bin nicht allein in der Welt und ich bin nicht nur darum, Geld zu verdienen, sondern am Ende muss ich mich wieder in Beziehung zu zur Gesellschaft und zur Natur setzen.
Konsequent zu Ende gedacht heißt es ja, dass vielleicht so eine CSR-Funktion gar nicht mehr nötig ist, weil es der Marketingchef oder die Chefin, die wir hoffentlich noch mehr sehen werden, mit abdeckt, oder?
In einer idealen Welt ja, weil das natürlich im Geschäftsmodell integriert ist.
Ja.
So.
Voll.
Und alles andere ist rangeflanscht, ist böse. Wer hat dieses schöne Zitat gesagt? Man kann die Welt nicht nebenberuflich retten, wenn es so viele gibt, die sie hauptberuflich kaputt machen oder so ähnlich. Und so ist das. Also ich glaube, wir können nicht sozusagen mit dem, wie wir Geld verdienen, die Welt oder Gesellschaft kaputt machen und dann versuchen, sie über CSA wieder zu retten, sondern wir müssen es integrieren.
Voll.
Und für uns ist Marketing der Schlüssel, weil Marketing ist sozusagen die Brücke zur Gesellschaft.
Ja, und ich meine, da sind halt auch alle Leute in einer Entscheidungsposition. Deswegen bin ich ja dankbar, hier mit euch in einem Raum zu sein. Da war Papst halt auch immer ein Vorbild für mich. Wenn man die Möglichkeit hat, dann sollte man doch bitte auch sie nutzen, um das integrativ im Geschäftsmodell zu verankern. Sei es als aus der CEO oder aus der CMO-Rolle. Aber die Kinder werden es einem danken, die Enkelkinder werden es einem danken und der Planet sowieso. Also ich glaube, sobald man da in einer Verantwortung ist, ist der Hebel halt so viel größer. Weil klar, treibt meine Generation das Thema in die Unternehmen und sieht es auch als Herausforderung, um vielleicht den Arbeitgeber dafür auszuwählen, weil 50% meiner Generation wechseln den Arbeitgeber für genau diese Themen, um da zu arbeiten, wo sie sich selber dann auch wiederfinden und auch nur dann erfüllen sie ihr Potenzial. Aber ja, da ist, glaube ich, auch ganz stark, das ist einfach eine Führungsaufgabe, diese Verantwortung zu nutzen. Deswegen bin ich froh, dass ihr beide das tut, so aktiv. Und dadurch, dass wir es immer ein bisschen zügeln müssen in unseren Folgen, ich glaube, wir könnten hier deutlich länger, vielleicht springe ich auch ein für Christoph, wenn wir hier die On the Way to New Work-Folge machen, dass wir das dann weiterführen. Noch kurz mein Herzensthema und der Elefant im Raum vielleicht. Weil wir durch KI, wir hatten jetzt vorgestern das Zitat von Mark Zuckerberg, dass er jetzt einfach nur noch die Kreditkarte der Kunden möchte und dann eigentlich alles, was so an Agenturdienstleistungen möglich ist, abdecken möchte über künstliche Intelligenz. Und ich glaube ja, genau das, also eine Marke, die so stark ist wie Oatly, wie Liquid Death, all das wird nicht KI-generiert sein. Das ist, also es wird jetzt sehr, sehr viel Wischiwaschi und ähnliche Sachen, halt Reproduktion dessen, was wir schon hatten, kommen. Deswegen ist ja das Potenzial, was genau durch so starke Markenbilder, die dann auch auf einer Mission basieren, die wirklich Impact haben kann und soll, noch so viel größer, als es überhaupt die letzten Jahre waren. Würdest du auch anderen Agenturen empfehlen, mehr in diese Richtung zu gehen?
In diese Richtung meinst du welche?
Nachhaltiges Marketing als essentiellen Bestandteil jeder Markenkommunikation zu integrieren.
Naja, absolut, weil ich glaube, zwei Dinge. Also rein aus der Marketingbrille, spätestens in 2-3 Jahren werden wir nichts mehr im Marketing machen, was nicht emotionsgetrackt oder in irgendeiner Form nachgewiesen sein muss.
Ja.
So, jetzt dank Omnibus oder auch nicht dank Omnibus verschiebt sich das nochmal. Aber im Prinzip kommt das ja auf uns zu.
Ja.
So, das heißt, wir müssen uns alle damit auch mit unserem eigenen Fingerprint beschäftigen. Und du hast es gerade gesagt, das digitale Marketing allein 3,5% aller globaler Emissionen. Letzte Zahlen, die ich gesehen habe, dank KI 6% Wachstum per anno. Das heißt, da geht der Fußabdruck so richtig hoch. Und deswegen müssen wir uns eh damit beschäftigen.
Ja.
Und das Zweite ist, glaube ich, wirklich, dass wir nicht unterschätzen dürfen, was Nachhaltigkeit neben KI, und ich glaube, wir brauchen beides. Wir brauchen sie als Twin Transformation, weil das eine hilft dem anderen.
Ja,
genau. Wir müssen es zusammen denken und es ist ein Innovationsmotor. Also wenn ich dadurch Ressourcen anders denke, ne, wenn ich plötzlich meine Produkte modularer gestalte, wenn ich dadurch andere Vertriebswege, die nachhaltiger sind, irgendwie gestalte, weil ich Sachen dezentral organisiere, weil Menschen es sich abholen und ich es nicht mehr hinschicke, keine Ahnung, und dadurch CO2 spare. Ich komme ja zu Innovation.
Ja.
Und wenn wir es so verstehen, und wenn wir auch so verstehen, dass wir die Märkte alleine wegen der Ressourcenknappheit anders gestalten müssen, dann kommt da gar keiner drum herum. So,
ja.
Und deswegen würde ich Agenturen sagen, wenn ihr könnt, ihr könnt es auf einer Consulting-Ebene machen, aber auf jeden Fall müsst ihr es sozusagen in eurer eigenen Lieferkette machen, weil das ist außer Frage, dass auch wir sozusagen unsere Emissionen tracken müssen, optimieren müssen und unseren Beitrag dazu leisten müssen.
Voll. Und vielleicht dann noch als abschließende Frage, weil wir immer gerne auch unsere Hörerinnen und Hörer mit so Key-Takeaways, wo sie jetzt vielleicht gleich schon durchstarten können nach dem Hören im eigenen Unternehmen. Was sind so deine, können 2, können 3, können 5, können 10 Tipps sein, die du unseren Zuhörenden mit an die Hand geben würdest, um das Thema bei sich im Unternehmen zu etablieren? Was hat eure Recherche, deine Praxis gezeigt, dass so ein Strohfeuer schnell lichterloh brennen kann und das Unternehmen auch für dieses Thema brennt?
Ich glaube, das erste ist der Mindset-Shift. Also
ja,
auch da sind wir wieder, es ist nicht Verzicht, es ist Innovationsmotor.
Mhm.
Da kommen wir jetzt sehr aus der Marketing-Denke. Das zweite ist, du kannst damit, es kostet dich erst mehr Geld, weil du investierst, aber danach kannst du Geld sparen, weil du Ressourcen auf jeden Fall sparen kannst. Und das dritte ist, hab einfach in irgendeiner Form Freude daran, damit umzugehen und zu gucken, weil das Thema wird nicht weggehen.
Nee.
Es wird uns immer mehr um die Ohren fliegen und wir können nur heute anfangen und können sagen, beschäftige dich damit.
Und es ist vielleicht eine Ergänzung der Oatly Case, wo man so denkt, ja okay, da kommt jetzt eine Marke, die macht das dann und dann gibt es keinen Platz mehr. Nee, dann kommt dann eine deutsche, ich glaube es ist eine deutsche Marke.
Vlie meinst du?
Vlie und macht Erbsenmilch, die ökologisch, glaube ich, noch sinnvoller ist als Hafer.
Und Proteine. Viel besser
und mir auch viel besser schmeckt und sagt, do it, egal in welche Kategorie du bist, nur weil es ein Patagonia gibt oder ein Oatly gibt oder ein Burger King, muss ich auch sagen, also die Plant-Based Burger, also Burger King war für mich als Marke aufgrund verschiedener Skandale tot und hat sich wirklich dadurch wieder in die Herzen gespielt, also
ist
richtig
so
gut.
Voll.
Also es gibt überall in jedem Markt genug Raum für Innovation.
Voll.
So ist es. Und wie gesagt, es ist ein Querschnittsthema, was uns, was du nur deswegen einziehen kannst und was dich besser machen wird.
Und vielleicht noch einen ganz, jetzt wirklich letzter
noch
Punkt,
einen Gedanken,
weil der mir jetzt mehrfach gekommen ist und ich leider das nicht geschafft habe, ihn zu fragen. Aber du hast gesagt, als bei dir die Kinder kamen, ging das los mit dem Denkprozess, okay, ich möchte denen eine andere Welt hinterlassen. Jetzt haben wir eine Generation mit mir, wo viele auch sich aktiv dagegen entscheiden, was ich sehr schade finde, aber irgendwo auch manchmal nachvollziehbar, dass sie in diese Welt keine Kinder mehr setzen wollen. Wie schaffen wir es? Weil ich höre auch immer nur von meinen Freunden, dass sie angefangen haben mit dem Thema, wenn die Kinder kamen. So, also klar, mein Hund hat mich auch schon motiviert, aber ich verstehe den Punkt und ich glaube, ich werde es noch mehr verstehen, wenn ich irgendwann Kinder haben sollte. Aber wie schaffen wir es, da alle mitzunehmen, nicht nur die mit Kindern, diese Vision dann auch zu leben und umzusetzen? Was ist da so dein Gefühl?
Naja, also ich glaube, die Kinder ist natürlich ein klassischer Life-Changing-Moment. die, die keine Kinder haben, ich glaube, du kommst nur so ein bisschen über die Frage, wer willst du gewesen sein? Also sich schon nochmal in diese Reflexion zu gehen und auch zu sagen, wie kannst du, und das ist auch immer vielleicht mein letzter Tipp, habe ich eben gar nicht gesagt, die einfachste Frage ist ja immer, wie kannst du das, was du eh tust, in ein bisschen grüner machen? Also das ist für mich der Einstieg. Ne? Also wir können jetzt hier sitzen, können Licht anmachen und vielleicht fragen wir uns danach, hätten wir das jetzt auch irgendwie noch ein bisschen nachhaltiger machen können. Und da anfangen, wo die Energie ist.
Ja.
Und einfach zu sagen, am Ende wird es sich für dich besser anfühlen. Ich hatte neulich, die Geschichte muss ich jetzt noch kurz erzählen.
Bitte.
Ein Freund von mir, der war überhaupt nicht auf grün und nachhaltig irgendwie ausgelegt. Und er hat gesagt, und E-Autos fand er auch scheiße. Und dann war er beim Freund, ist ein E-Auto-Probe gefahren, dann haben die das an die Wallbox zu Hause angestöpselt und der Strom kam oben von der Photovoltaikanlage. Und er hat gesagt, dann bin ich nochmal losgefahren und das erste Mal in meinem Leben, und er war Mitte 50, bin ich Auto gefahren, ohne dass ich eine Schadwirkung hinterlassen habe. Und das hat sich so geil angefühlt, dass ich seitdem das machen will. Und ich glaube, das ist der Punkt. Ja. Na, also wo ist deine Energie? Also wo ist die auch im Unternehmen, wo ist die Energie, wo eh was gemacht wird, wo kannst du deinen Beitrag leisten und einfach, du hast es eben gesagt, Michael, einfach machen oder einfach ausprobieren. Ja, so, und das fühlt sich anders an.
Hundertprozentig. Kleiner Tipp von mir am Rande aus meinem Alltag, Wurm kompostieren. Wurmbugs auf dem Balkon, den Biomüll, dann das nutzen, um die Zimmerpflanzen und die Balkonpflanzen zu retten. Ich mache es bei mir am Weiher. Und es macht einfach Spaß, wenn man sieht, wie die Natur einfach ihren Prozess geht. Die kleinen Dinge setzen da ziemlich viel in Bewegung.
Ja, und ich glaube, wir unterschätzen, wir sind ja so entfremdet von der Natur und von dem allen. Und wenn wir aber plötzlich, aber unterbewusst merken wir, wo wir Schadwirkung hinterlassen. Und ich glaube, wenn wir plötzlich das Gegenteil spüren, ne? Wenn ich plötzlich das erste Mal Auto fahre, ohne dass ich ein Abgas rausgepustet habe,
so schön.
Dann habe ich ein intuitives Gefühl dafür, dass ich das erste Mal keine Schadwirkung hinterlassen habe.
Voll.
Und ich glaube, das ist...
sehr mächtiger Moment.
Wunderschön.
Ja, letzter schön. Punkt, was machen wir mit Menschen, die Strohhalme wieder einführen wollen aus Plastik?
Das sind die 20%, die wir nicht ändern können.
Okay.
Ich glaube, das wird es immer geben.
Ja.
Dass, es gibt Arschlöcher, man entscheidet sich jeden Morgen eins zu sein oder auch nicht.
Okay.
Und es ist gut, wenn wir das anders machen.
Und wir müssen einfach lauter sein als Drill Baby Drill.
So.
Okay. Und die geilere Party schmeißen.
Jo. Ja,
schön. Vielen lieben Dank, Stefanie. Ja, war großartig. Ein Ritt. Ich kann gar nicht glauben, dass wir schon über 40 Minuten sprechen. Es ging so schnell vorbei. Vielen Dank.
Aber wir machen auf jeden Fall nochmal eine Folge-Episode, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Danke.
Ja. Vielen Dank euch.
Danke für deine Zeit und habt eine schöne Woche, ihr alle, die zuhört. Ciao.